Ja, hallo erstmal. Wir freuen uns sehr, hier zu sein, weil wir in den letzten anderthalb Jahren sehr anstrengende Auseinandersetzungen um die Informatik hatten, sehr konfrontative, wo viele Fragen, die hier explizit gestellt wurden, sozusagen doch sehr nachdrücklich erst eingefordert werden mussten und auf großes auch Widerstand und Unverständnis gestoßen sind. Hier ist eine ganz andere Stimmung. Ich würde vielleicht sogar da anknüpfen, wo gestern im ersten Vortrag quasi die Warnung ausgesprochen wird, dass die Informatik oder ich sage jetzt mal vom Hintergrund unseres Beispiels die Machine Learner die Rolle einnehmen könnten oder vielleicht werden, die die Bankiers, Bankerinnen vor und während der Finanzkrise 2007/2008 eingenommen haben. Da möchte ich jetzt die Informatik eigentlich schon wieder so ein bisschen vom Thron stoßen und unter dem dafür vielleicht ein bisschen großspurigen Begriff der Produktionsbedingungen künstlicher Intelligenz am konkreten Beispiel Cyber Valley eher Kapitalstrukturen und politische Regulierungen sozusagen als treibende Faktoren benennen, auch gewissermaßen in Analogie zur Analyse des Plattformkapitalismus, der so ein bisschen die Grundlage dafür ist. Das Cyber Valley ist einerseits im engeren Sinne eine ganz konkrete Forschungskooperation zwischen Industrie, Politik und Wissenschaft. Die Akteure werden nachher noch genauer benannt. Da werden Stiftungsprofessuren angekündigt, da werden Forschungsgruppen eingerichtet, da wird ein Research Fund eingerichtet, da werden die Intellectual Properties geregelt. Aber darüber hinaus ist das Cyber Valley der Plan, die Region zwischen Stuttgart und Tübingen zu einem Ökosystem zu machen. Und diesen Begriff des Ökosystems möchte ich jetzt ins Zentrum stellen. Und zwar erstmal sozusagen abstrakt anhand von Blaupausen und den Komponenten dieses Ökosystems und dann konkret, wie das in Tübingen ausgestaltet ist. Und dann werdet ihr im zweiten Teil viel über die Proteste und Kämpfe hören, die wir da drumherum geführt haben. Ganz klar, dieser Begriff des Ökosystems wurde schon benannt, als sich das Cyber Valley gegründet hat, Dezember 2016. Davor wussten Unbeteiligte nichts davon. Und es war da schon von einer Revolution die Rede, die KI-Systeme mit sich bringen werden und dass man diese Revolution vorantreiben will. Und zwar in einer Partnerschaft aus Wissenschaft und Wirtschaft. Und eine ganz klare Formulierung, wir wollen Unternehmensgründungen in dem Bereich fördern, um von der Grundlagenforschung rasch zu marktfähigen Anwendungen zu kommen. Und das ist der Grund, warum wir beide auch im Bündnis gegen das Cyber Valley aktiv sind, weil die Idee von der Grundlagenforschung schnell zur Kommerzialisierung widerspricht unserer Meinung nach der Notwendigkeit gesellschaftlicher Debatten und Technikfolgenabschätzung. Das ist allerdings ein Kernelement des Cyber Valleys. Auf den Protest hin wird da jetzt viel von Ethik geredet, aber bis heute wird darauf beharrt, wird weiter in der Selbstdarstellung immer diese schnelle Umsetzung von der Forschung in die Kommerzialisierung, in Produkte in den Mittelpunkt gestellt, und zwar über die Förderung von Start-ups. Und das ist eben der Grundgedanke dieses Ökosystems. Es soll ein Ökosystem für Disruptionen sein. Interessanterweise haben beide Begriffe Disruption und Ökosystem eine ähnliche Geschichte eigentlich. Also sie sind in der Wissenschaft relativ differenziert ausformuliert worden, dann von Wirtschaftsberatung und Wirtschaft aufgegriffen worden und jetzt diffundieren sie in die Politik und jeder redet von Disruptionen. Jeder weiß, dass Disruptionen bevorstehen und dass man da mitmachen muss, weil man sonst untergehen wird. Und ein Akteur, der eigentlich bei beiden Begriffsdiffusionen beteiligt war, ich glaube, die Idee von KI-Ökosystemen geht wesentlich auf Roland Berger zurück. Die machen mehrere Studien, die im Grunde exakte Blaupausen für solche KI-Ökosysteme sind. Eins ist zum Beispiel über den Start-up Hub Wien, zusammen mit Pioneers. Das ist auch so eine Start-up-Finanzierungs-GmbH. Da werden ganz konkrete Punkte benannt. Großunternehmen stärker aktivieren, zentralen Start-up-Campus errichten, neues politisches Mindset schaffen, junge Wissenschaftler zum Gründen bewegen und unproduktives Kapital mobilisieren. Diese ganzen Sachen sind durchaus lokal gedacht. Also das soll alles sozusagen fußläufig erreichbar sein, auf kleiner Fläche passieren. Aber der Ökosystemgedanke stellt halt auch globalere Ansprüche, zum Beispiel an die Politik. So heißt es in dieser konkreten Studie, dass um unproduktives Kapital zu mobilisieren, 100% der investierten Summe von der Einkommensteuer absetzbar sein sollten und Kapitalerträge, die aus Investment erwirtschaftet werden, zu 50% steuerfrei. Also hardcore neoliberale Forderungen. Es gibt es nochmal auf Englisch noch konkreter zum Aufbau eines europaweiten KI-Ökosystems. Da werden dann spezielle Unternehmensformen, Besteuerungsmodelle gefordert. Natürlich muss jeder Staat einzeln und dann auch die EU als Ganzes eine KI-Strategie entwickeln, KI-Fördergelder ankündigen. Aber wir finden da auch in den Beispielen aus anderen Regionen durchaus grundsätzlichere Bedingungen für so ein Ökosystem, die formuliert werden. So wird zum Beispiel der Vorteil Chinas benannt, dass der Fokus auf Sicherheit und die allgegenwärtige Kameraüberwachung und die enge Verbindung zwischen Politik und Industrie dort eben Wettbewerbsvorteile erstellt, indem es Unmengen an Daten zur Verfügung stellt. Als anderes Vorbild wird Israel genannt, dass da eine ganz enge Kooperation zwischen KI-Forschung, Start-ups und Grenzschutz und Polizei und Wissenschaft stattfindet. Sehr interessant finde ich aber auch den letzten Satz, den ich mir gar nicht so zu eigen machen würde, wo sozusagen behauptet wird, man würde die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben, investieren, um KI-Projekte voranzutreiben. Also ob das wirklich die Strategie ist, die Gesundheit digitalisiert wird, um KI-Projekte voranzutreiben, würde ich mir nicht zu eigen machen, aber ich finde es interessant, dass Wirtschaftsberatung das offensichtlich schon so wahrnimmt. Also aus diesen Papieren und aus dem lokalen Diskurs um das Cyber Valley habe ich jetzt mal versucht, abstrakt dieses Forschungsparadigma des Machine Learning sozusagen darzustellen, was letzten Endes eine räumlich-bauliche, aber auch unternehmerische Struktur ist. Also es wird immer gesagt, man müsste eine kritische Masse, das finde ich schon interessant, dieser Begriff der kritischen Masse taucht da sehr oft auf, im Zusammenhang mit Disruption von klugen Köpfen, von Daten, von Risikokapital, manchmal wird noch die Rechenkapazität zur kritischen Masse, einfach irgendwie zusammenbringen, auf der richtigen oder im Kontext der richtigen Infrastruktur und dann ergibt sich die Disruption, die man so genau gar nicht weiß, quasi von allein. Die Infrastruktur muss dann eben bestehen aus Rechenkapazitäten, die in der Nähe zu Universitäten als Humankapital, Durchlauferhitzer, Nähe zur Industrie, Transferorganisation, das Bestehen eines gewissen Mindsets, die Start-up-Förderung und Regulationen vom Intellectual Property über Datenschutz bis hin zu Steuerrecht und Gesundheitswesen haben wir ja Beispiele gehört. Die Großunternehmen stärker aktivieren, das ist ganz klar ein Element vom Cyber Valley, neben den Partnern Landesregierung, Max-Planck-Gesellschaft, Universitäten Stuttgart und Tübingen sind eben Amazon dabei, die Automobilindustrie mit BMW, Daimler, Porsche, Automobilzulieferer wie Bosch, IAV, damit auch VW, das ist eine VW-Tochter, und ZF Friedrichshafen, vor allem ZF Friedrichshafen, hat auch einen starken Arm in der Rüstung, aber das stimmt ja tatsächlich auch zum Beispiel für Porsche und Daimler. Diese Aktivierung, das geht sehr schnell, also war gar nicht unmittelbar bekannt, als das Cyber Valley an den Start gegangen ist, aber mittlerweile wurden jetzt zwei öffentliche Grundstücke verkauft. Bosch hat angekündigt, für 700 Menschen ein Entwicklungszentrum im Kern dieses Forschungscampus zu bauen. Amazon will für 200 Menschen, Forscherinnen, dann ein Entwicklungszentrum bauen. Und ZF hat ein lokales Start-up übernommen, Breakforce One, als Entwicklungsdienstleister, die also schon in Tübingen sind. Dann eben die Universitäten. Interessant finde ich auch, was denen für eine Funktion in dem Diskurs zugewiesen wird. Sie sollen also Spitzenforscherinnen weltweit anziehen und denen auch Finanzierung und auch eine renommierte Stelle sozusagen dienen. Sie sollen Nachwuchs ausbilden, aber eben genau für diese Industrie, die da im Umfeld sich ansiedelt und eben Anker der Forschungsgruppen neben Industrie und MPI sein. Ähnliche Funktionen haben die Max-Planck-Institute, das sind konkret auf diesem Forschungscampus Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie, für biologische Kybernetik und das Neueste für intelligente Systeme, auch Forscherinnen anlocken und finanzieren, Forschungsinfrastruktur, also Großstrukturen bereitstellen, wie zum Beispiel für Tierversuche, was ja für Unternehmen recht anspruchsvoll ist, gilt ja dann auch nicht als Grundlagenforschung, oder eben so ein 4D-Ganzkörperscanner, den das Land dem MPI für intelligente Systeme finanziert hat, womit jetzt optimiert werden soll, dass man Klamotten im Internet kaufen kann und vorher durch einen Avatar anprobieren kann. Das ist dann auch ökologisch, weil dann muss man nicht so viel Klamotten zurückschicken, die man sich kommen hat lassen. Die MPI steuern wesentlich auch ihren guten Ruf bei. Vieles wäre nicht machbar, wenn es einfach nur die Industrie machen würde. Sie haben natürlich Forschungsprojekte gleichzeitig mit Industrie und Regierung und können damit auch visionäre Forschungsprojekte verfolgen. Brückenprofessuren, typischerweise werden darunter verstanden, dass Abteilungsleiter oder Direktoren MPI oder Fraunhofer zugleich einen Lehrstuhl an der Uni haben. Im Cyber Valley ist es anders. Die beiden Direktoren des Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme sind nebenberuflich als Amazon Scholars für die Amazon-Entwicklung tätig. Im Großen und Ganzen sind das, deswegen nenne ich sie Transferorganisation für Wissen und Humankapital zwischen Unis und Industrie. Wir haben den Technologiepark, der sozusagen die Fläche dazu zur Verfügung stellt. Da haben wir einerseits in Tübingen den Kern des Cyber Valley, wo die MPIs sind, Cyber Valley-Gebäude jetzt ganz schnell hochgezogen oder bald gebaut werden sollen, Tübingen AI Center neu gebaut, Gründerzentren, wo Start-ups erstmal sehr günstig und flexibel Büros und Labors mieten können, die bereits benannten Entwicklungszentren von Bosch und Amazon, die Informatik zieht jetzt hin, und mit CureVac, eins der Start-ups, die bundesweit als Einhörner gelten, also Start-ups mit einem Marktwert von über 1 Milliarde Euro, die aber jetzt auch noch nichts produziert haben, meines Wissens. Haben die noch kein Produkt auf dem Markt, aber diesen Marktwert. Und das ist eben der Punkt, wo dann auch das Risikokapital ins Spiel kommt. Also wer von Start-ups redet, redet eben auch von Risikokapital. Das ist jetzt auch neu. Athos ist ja hier vielen bekannt, auch die Rüstung, militärischen Aktivitäten von Athos. Hat sich ein Start-up in Tübingen gekauft, Accenture, Capgemini, Asgard, also Risikokapitalunternehmen oder Beratungsunternehmen oder meistens beides gleichzeitig, also gerade Accenture und Capgemini sind ja auch sehr nah an der Bundesregierung, gestalten Politik, verwalten Risikokapital und sind sozusagen auf niedrigster Ebene in diesen Ökosystemen vorhanden. Jetzt ist auch Target Partner, sagt mir gar nichts, neulich aufgetaucht. Die beraten das auch, aber ich fand jetzt die Homepage ganz interessant. Die sind eben Partner für Startups und nennen da ihre Venture Partners, die sie sozusagen anbieten. Kann man jeweils hinklicken, kann man sehen, wie viele Unternehmen, Startup-Unternehmen, die schon zwischendurch als CEOs geleitet haben und was die dann für tolle Exits, also Verkäufe an Großunternehmen geschafft haben. Und abschließend zum Mindset, das damit einhergeht. Es wurde ja heftig gestritten. Zwischendurch war unklar, ob der Gemeinderat dem Verkauf an Amazon zustimmt. Die Universität hat Angst gekriegt, einen Brandbrief verfasst an die Verantwortlichen des Gemeinderats, sich für die Stärkung des Forschungsstandortes zu entscheiden. Und dabei sachfremde Erwägungen, wie zum Beispiel Steuerflucht, schlechte Arbeitsbedingungen, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Stadt und Universität hätten eine gemeinsame Verantwortung für den Wohlstand. In die gleiche Kerbe schlägt auch sozusagen die Zivilgesellschaft, der Oberbürgermeister und die lokale Berichterstattung hier aus dem Schwäbischen Tagblatt, als es um die Entscheidung zu dem Bosch-Entwicklungszentrum geht. Die linke Fraktion beantragte, das Grundstück nur in Erbpacht zu vergeben, die Zivilklausel anzuwenden, eine Tarifbindung von Bosch zu verlangen und nur zu fordern, dass die Hälfte der Wohnungen an Menschen mit Wohnberechtigung vergeben wäre. Das wäre das sofortige Ende der Ansiedelung. Aber trotzdem brauchen wir diese Ansiedlung. Und wie wurde die begründet? KI-Forschung auf Weltniveau geht nur in Deutschland, nur in Tübingen. Insofern hat die Stadt eine bundesweite Verantwortung. Klingt großspurig, stimmt aber. Also man sieht, das ist auch eine sehr lokale Echokammer, die sich da ihre eigene Exzellenz erzählt. Genau, so viel von meiner Seite und jetzt noch ein bisschen die Kämpfe, die wir darum ausgefochten haben.
Ja, genau. Hört ihr mich? Ja. Mein Name ist Dominik Wetzel, wie schon angekündigt. Ich bin Student an der Uni Tübingen und ich bin auch Teil von diesem ganzen Bündnis gegen das Cyber Valley, was sich eben gegründet hat, weil wir der Meinung waren, dass in dem algorithmischen Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden, die Möglichkeiten zur Kontrolle und Überwachung ganzer Bevölkerung so einfach werden wie nie zuvor. Und in dem Cyber Valley-Verbund, in dem wir uns in Tübingen befinden, sind es eben vor allem Automobil-, Rüstungskonzerne und eben unter anderem Amazon, die hier mitbestimmen. Also die reichsten und mächtigsten letzten Endes, die eben mitgestalten, wie künstliche Intelligenz eingesetzt wird und wie sie eben letzten Endes angewendet wird. Und was wir eben im Cyber Valley gesehen haben, dass es keinerlei Schutz- oder Kontrollmechanismen aufgebaut werden, dass da keine Kontrollmechanismen aufgebaut wurden, um eben diese negative Nutzung von künstlicher Intelligenz irgendwie in einem Rahmen zu halten. Stattdessen ging es, wie gesagt, um die schnellstmögliche Kommerzialisierung und letzten Endes darum, so schnell wie möglich zu produzieren und zu verkaufen. Wie vorhin schon angesprochen, waren es eben die Max-Planck-Institute Schöllkopf und Black, die eine 20%-Stelle bei Amazon haben, also Amazon Scholars sind. Und die Verknüpfung zu Amazon ist quasi so präsent am Cyber Valley, dass wir gesagt haben, okay, wir gründen das Bündnis gegen das Cyber Valley und gehen hier ein bisschen dagegen vor. Wir hatten zum Beispiel gefordert, dass die ganzen Pläne und Strukturen des Cyber Valleys offengelegt werden, dass Amazon sich nicht an der Uni oder nicht in Tübingen festsetzt, dass die Grundfinanzierung und Demokratisierung der Uni gewährleistet wird, dass es keine Zusammenarbeit mit dem Militär gibt, keine öffentlichen Unterstützung für diese Projekte, weil es eben für das Cyber Valley mehrere hundert Millionen an Steuergeldern locker gemacht werden, um eben dieses Ökosystem aufzubauen, was letzten Endes dann wieder diesen privaten Konzernen dienen soll und eben stattdessen sozialen Wohnungsbau statt, wie gesagt, dieses Ökosystem hier hochzuziehen. Also haben wir angefangen, Proteste zu machen. Wir haben angefangen, erste Kundgebungen zu geben. Im Juli 2018 hat das Ganze angefangen, hier auf dem Holzmarkt. Das Ganze wurde aber dann ziemlich schnell, oder wir als Protest wurden dann immer schnell zur Seite gedrängt. Und es hieß, ja, wir machen hier nur freie Grundlagenforschung. Tübingen ist im Machine Learning weltweit auf Platz 6 und die Stadt braucht es. Und dass Tübingen ja keinerlei Projekte hätte, die eben in diese militärische Richtung gehen. Wir haben dann angefangen, dieses offene Treffen zu machen, das Bündnis zu gründen und haben dann am alternativen Dies Universitatis, das ist so ein Tag, wo sich verschiedene Uni- und Hochschulgruppen vorstellen können, wo man sich politisch einbringen kann an der Uni, haben wir eben dann angefangen, unseren ersten Vortrag zu halten. Da war dann ein Vortrag zur Überwachungstechnologie dabei, zum Grenzregime, wie KI da eingesetzt werden kann, wie Athos das zum Beispiel auch macht und wie hier in Bremen ist Athos zum Beispiel auch in Tübingen. Und die machen ja solche Sachen schon. Also allein der Vorwurf zu sagen, hier findet keine Militarisierung und sowas statt in Tübingen oder an anderen Orten, ist einfach Quatsch, weil genau diese Player eben schon da sind. Amazon macht genau das Gleiche. Also Amazon hat auch eine Recognition-Software, eine Gesichtserkennungssoftware. Die wollten die Joint Enterprise Defense Infrastructure des US-Pentagons, um die wollten die sich eben bewerben. Microsoft hat jetzt einen Zuschlag bekommen, aber Amazon selbst hat sich auch noch keine roten Linien gesetzt, inwieweit sie mit Militär und Regierung zusammenarbeiten, um eben diesen Bereich nach vorne zu kriegen. Genau, und dann hatten wir noch uns mit der Ökonomisierung von Bildung beschäftigt und der Gentrifizierung, also wie sich das Ganze auf den Wohnungsmarkt auswirkt. Dann haben wir später eine Informationsveranstaltung gecrashed. Da ging es darum, dass der Bürgermeister dort war und gesagt und einfach den Anwohnern mal ein bisschen darstellen wollte, was auf sie zukommt in den nächsten Jahren. Und das Ganze sollte sich eigentlich von Stadtseiten so gestalten, dass es eben freundlich, nett in der Kunsthalle dargestellt wird, was jetzt passiert. Und wir haben da ein bisschen für Wirbel gesorgt und haben dann das erste Mal unsere Kritik auch in die Öffentlichkeit gebracht. Das war auch wirklich das, was wir am effektivsten gemacht haben, dass wir das ganze Thema Cyber Valley, was vorher überhaupt nicht in der Stadt angekommen war, wo die meisten Menschen überhaupt nicht wussten, was hier eigentlich passiert. Es ist immer so die Rede davon, das europäische Silicon Valley in der ganzen Gegend, um Stuttgart, Reutlingen und Tübingen hochzuziehen. Aber die Anwohner wussten das überhaupt nicht. Die Uni hat quasi einfach durch die Uni, die Stadt und alle Beteiligten haben mehr oder weniger durchregiert, ohne dass es wirklich demokratische Prozesse gegeben hatte, wo man sich mal einbringen konnte, wo man Kritik laut werden konnte. Und dafür haben wir dann eben letzten Endes gesorgt. Dann haben wir für eine Demo mobilisiert, wo wir dann genau diese Themen eben einbringen wollten. Und wo wir auch wirklich laut auf der Straße sein wollten. Und wir sahen zum Beispiel, wie gesagt, diese Mängel an Transparenz, an Offenheit, an Mitbestimmung, auch von der Uni-Seite. Und die Uni hat sich auch ganz klar dafür ausgesprochen, das Cyber Valley zu unterstützen, hat kritische Stimmen auch im Hochschulrat einfach ignoriert. Und für uns sah das dann eben so aus, dass wir gesagt haben, okay, hier im Cyber Valley sind einige Kernprobleme, die Hochschulen angehen, die hier alle zusammenkommen, die wir hier eben ansprechen möchten. Der freie Zusammenschluss für Studierendenschaften hat diese Probleme innerhalb des Uniwesens in der Einladung für die kommende Konferenz am 6.12. in Hannover ziemlich genau zusammengefasst. Deswegen möchte ich die eigentlich einfach nur vortragen. Im deutschen Bildungswesen regiert der Mangel. Der Sanierungsstau beläuft sich auf 50 Milliarden. In vielen Bildungseinrichtungen schlagen sich die Betroffenen schon länger mit Wasserschäden und Schimmel herum. Darüber hinaus fehlen Fachkräfte in Lehre und Erziehung. Die Konsequenzen sind überfüllte Klassen, Kurse, fehlende Kita-Plätze. Für Lernende, Pädagogen und Dozierende ist die Arbeitssituation unter diesen Bedingungen unerträglich. Daher wird immer mehr gespart. Arbeitsverhältnisse werden prekär. Feste Verträge und Verlässlichkeiten sind in der Wissenschaft längst zu einer Seltenheit geworden. In der Not finanzieren sich die Hochschulen über Gelder Dritter. Über 25% der Hochschulfinanzen stammen bereits aus sogenannten Drittmitteln. Unter diesen Umständen ist Unabhängigkeit von Wissenschaft nicht nur in Gefahr, sie ist nicht mehr gegeben. Dieser Mangel hat nicht durch bloße Fahrlässigkeit Einzug gehalten. Er ist Konsequenz neoliberaler Wettbewerbsordnung, in denen Verknappungen als Mittel zur Effizienzsteigerung gelten. Nicht nur Arbeitskräfte werden unter Druck gesetzt und schlechter bezahlt, auch Schülerinnen und Studierende spüren die Auswirkungen neoliberaler Ideologie. Bildung wird standardisiert. Das heißt, stupide Prüfungen im Akkord und Unterordnung für sinnlose Berufe will gelernt sein. Der Mangel hat System und wir sind nicht mehr bereit mitzumachen. Und das sahen wir eben ganz genauso und deswegen haben wir uns entschieden, die Uni zu besetzen. Dort haben wir uns den Hörsaal 21 geschnappt und haben da dann für 3 Wochen gelebt und haben die ganze Zeit verschiedene Vorträge gehalten, haben alle möglichen Experten eingeladen, unter anderem auch Arkadi hier, die eben Vorträge über das Thema KI, künstliche Intelligenz, alles, was mit dem Cyber Valley hier eben auf uns zukommt und die ganzen Kritikpunkte, um die mal wirklich laut werden zu lassen. Auch wie das im Militär und im Krieg eingesetzt wird und so weiter. Und das Ganze war unterlaufen von anderen Protesten, zum Beispiel, wie gesagt, es ging uns auch um die fehlende demokratische Mitbestimmung der Studierendenschaft. Also haben wir auch Proteste bei der Wiederwahl des Unirektors gemacht, der auch der Einzige war, der zur Wahl stand. Und der wurde eben von vielen Wirtschaftsvertretern, die auch im Hochschulrat sitzen, einfach bestätigt. Genau. Das Ganze hat sich 3 Wochen hingezogen. Und dann ist es zum ersten Mal, nachdem wir eben dort 3 Wochen waren, ist das Thema auch wirklich in der Stadt hochgekocht und die Leute haben sich auch wirklich angefangen, damit auseinanderzusetzen, haben gewusst, was das Cyber Valley ist und womit man es letzten Endes in der Stadt zu tun hat. Es sind auch Graffitis überall in der Stadt aufgetaucht, die nicht von uns waren. Also es gab auch andere Leute, die da angefangen haben, aktiv zu werden. Das war dann wirklich das erste Mal, dass die Kritiker mit den Unterstützern wirklich zusammengekommen sind und auch mal ihre Argumente austauschen konnten. Und Lars zum Beispiel, der eben den Vortrag gehalten hat, saß dann auch auf unserer Seite und hat eben diese zusammen mit uns mal unsere Punkte laut werden lassen. Genau, und dann sind wir aus dem Kupferbau rausgegangen und haben aber unseren Protest weiterlaufen lassen. Zum Beispiel durch solche Poster, die wir zu allen möglichen Läden in der Stadt gebracht haben, wo die eben ihre Abneigung gegen Amazon zeigen konnten. Und das haben wir jetzt eben im letzten Jahr gemacht, bis letzten Donnerstag es zur Gemeinderatsentscheidung kam, die auch von Protesten begleitet wurde, wo einige von uns reingegangen sind und auch laut wurden. Aber der Gemeinderat hat dann für Amazon entschieden mit 22 von 34 Stimmen. Aber allein der ganzen Diskussion innerhalb des Gemeinderats hat man schon gesehen, dass man sich wirklich kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dass unsere Argumente gehört wurden. Und wie gesagt, wir hatten schon eben diese 11 Leute, also ein Drittel des Gemeinderats, überzeugt, für unsere Sache zu stimmen. Und da kann man auch sehen, dass der ganze Protest, auch wenn er jetzt für Amazon bis jetzt nicht oder gegen Amazon bis jetzt nicht erfolgreich war, hatten wir schon einige Erfolge. Zum Beispiel gibt es jetzt dieses Public Advisory Board. Das ist sowas wie ein Ethikgremium, was sich um die Cyber Valley Initiative kümmert, also die Grundlagenforschung ein bisschen ethisch, kritisch überwacht, das aber unserer Meinung nach noch überhaupt nicht ausreichend ist, weil es eben nicht die anderen Unternehmen, zum Beispiel Amazon, kann immer noch machen, was es will im Cyber Valley, ohne dass das irgendwie kritisch von der dritten Instanz begleitet wird. Aber dass die öffentliche Debatte jetzt zum Beispiel da ist. Zum Beispiel die einzige Umfrage, die wir haben, ist vom Reutlinger Generalanzeiger. Und dementsprechend heißt es eben, dass 74% der Leute, die abgestimmt haben, gegen Amazon in Tübingen sind. Also da kann man schon sehen, dass die öffentliche Meinung schon ein bisschen umgeschwungen ist. Ja, soweit von uns beiden. Jetzt zu den Fragen.